Ich warne mal wieder vor, diese Einladung hat ein paar Wortspiele untergebracht, denn wir sind heute ganz schön zugig unterwegs. Es geht um nicht weniger als zwei Berufsbilder, die in der heutigen Folge stattfinden werden. Und wenn man es genau nimmt, sind es auch noch ein paar mehr. Ich bin Sebastian.
Und ich bin Toni und unser heutiger Gast ist Lokführer oder Triebfahrzeugführer oder was dann eigentlich. Das erklärt er uns am besten selbst, denn als Trainfluencer kennt er sich bestens aus. Was er gut kann und was seine Güter sind, sagt uns heute Tim Janotta alias Lokführer Tim. Herzlich willkommen.
Aufsgang Podcast.
Die Gesprächsvollzieher.
Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Freut mich.
Sehr gerne. Freut uns, dass du gekommen bist und es ins schöne Ehrenfeld geschafft hast. Du fährst hier als Lokführer ja auch ab und an vorbei. War Lokführer, Triebfahrzeugführer, da haben wir gleich schon wieder die erste Frage, eigentlich so ein bisschen drin versteckt. War es eigentlich schon immer dein Traumberuf?
Ja, war es. Also die Benennung ist natürlich immer so ein bisschen, je nachdem, wie man fragt. Offiziell heißt es Triebfahrzeugführer. Allerdings ist Lokführer auch die alte, aber immer noch gängige Bezeichnung. Also die meisten nennen sich auch so. Und ich habe es ja auch in meinem Accountnamen ja so übernommen, weil ich glaube, das ist tatsächlich noch die Bezeichnung, ja, mit denen die meisten was anfangen können. Traumberuf ja, auch wenn ich nicht direkt dahin gekommen bin. Also ich bin tatsächlich über Umwege zur Bahn gekommen. Ich habe meine erste Ausbildung bei der Deutschen Post gemacht, habe da auch gearbeitet, bevor ich dann mal zur Bahn gekommen bin.
Von DP zu DB gewechselt.
Genau, richtig. Vom einem ehemaligen Staatskonzern zum nächsten, genau.
Was hast du bei der Post gemacht?
Also der Ausbildungsberuf nannte sich Fachkraft für Kurier, Express und Postdienstleistungen. Mhm. Ja, Zusteller im Prinzip und habe das auch noch ein Jahr hinterher gemacht. Briefzusteller mit so einem Handwerkeltier, wie man es noch ganz klassisch kennt. Und bin dann zur Bahn gegangen und habe dann dort einen Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport. Also man erkennt, ich habe ein Faible für lange Ausbildungsberufe. Habe den dann hier gemacht in Köln.
Man kann sich heute auch die Post per Zug zustellen lassen, ne? Habe ich irgendwie gelesen. Also die Pakete sowas. Ist das richtig?
Ja, war irgendwie was mit nach dem Motto, wenn man einen Tag mehr Zeit hat, dann.
Genau, kann man das so machen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier Werbung machen darf. Also DHL hat früher in der Weihnachtszeit verstärkt auf Güterzüge gesetzt. Das hat gut geklappt und wir haben letztes Jahr ein Netz aufgebaut mit DHL, diese alte klassische Postnetz wieder und fahren dann im Nachtsprung meistens diese Containerzüge sind von den Paketzentren, die Wechselbehälter werden auf den Zug geladen und werden dann gefahren und tatsächlich kann man das bei DHL inzwischen als Zusatz, kostenlosen Zusatz auswählen, wenn man sein Paket mit der Bahn geliefert bekommen möchte, dauert einen Tag länger, das ist glaube ich den Umschlagzeiten geschuldet.
Ja, weil der Container muss dann ja auch vom Güterbahnhof wieder irgendwo hin, wo es dann weiterverarbeitet werden kann. Und wir haben ja nicht so viele Lkw-Fahrer, wie auf einem Güterzug Lkw-Ladungen passen.
So, genau, also das letzte Mal, als ich den DHL-Zug gefahren bin, waren es 60 Wechselbehälter, die ich hinten auf dem Zug hatte. Und die müssen natürlich, wie gesagt, erstmal abgeladen werden wieder und dann das Paket dann drin erreichen, ja.
Ich habe, glaube ich, ganz früher noch Geschichten, aber sind wir jetzt auf einem ganz altmodischen Ding unterwegs. Ich glaube, früher war das so, dass so Postwagen auch noch mit auf den Personenzügen waren. Und ich habe, glaube ich, sogar einen ganz alten Film gesehen, wo sogar die Rohpost quasi an Bord kam. Und dann wurde an Bord die Post in die einzelnen Postleitzahlenbereiche noch sortiert, um Zeitgewinn zu haben.
Tatsächlich, ja. Also diese Bahnpostwagen gab es, ich glaube, 80er, 90er Jahre teilweise auch noch. Da wurden die Briefe dann während der Fahrt sortiert. Die wurden meistens in normale Personenzüge eingestellt in Intercities und haben dann dort unterwegs ihre Post aufgenommen beziehungsweise auch wieder abgegeben. Deswegen auch viele von den alten großen Briefzentren sind in Bahnhofsnähe, beispielsweise Wuppertal Hauptbahnhof. Man sieht es teilweise sogar noch angedeutet, wenn man Wuppertal Hauptbahnhof Richtung Köln rausfährt, auf der linken Seite, den alten Posthof, da sind die teilweise mit den Zügen reingefahren und dann haben die das während der Fahrt gemacht. Im Übrigen auch mal so ein kleiner Hinweis, Koblenz-Lützel, da ist das DB-Museum und dort haben die tatsächlich einen restaurierten Bahnpostwagen, den man sich auch besichtigen kann. Unheimlich spannend, das mal zu sehen, wie die da früher gearbeitet haben.
So, dann haben wir direkt noch zwei, drei Tipps direkt so. Am Anfang.
Service-Teil.
Ja, cool. Du bist tatsächlich echt tief drin. Wann hat dich das Bahnfieber erfasst? War das wirklich schon als Kind oder ist das so nach und nach mehr geworden oder wie fing das an?
Als Jugendlicher irgendwann auf. Hab mich dafür interessiert, also ich fand das immer schon spannend. Dann gab's damals das schöne Ferienticket NRW, wo man für kleines Geld, ich weiß gar nicht, 25 Euro oder was das waren, die ganzen Ferien durch Nordrhein-Westfalen mit der Bahn fahren konnte. Das habe ich dann auch fleißig genutzt und bin dann mal überall durch die Gegend gefahren. Und irgendwie haben mich die Bahnen selber mehr interessiert als mein Zielort quasi. Ja, so habe ich also nach und nach das Interesse entwickelt für die Bahn.
du bist in ganz vielen Bereichen bei der Bahn unterwegs. Also erstmal, du bist bei der DB Cargo, das sollten wir vielleicht nochmal verraten. Wir haben zwar eben schon von Güter gesprochen,
ja,
aber es ist, glaube ich, noch wichtig, das sind die, die das Ganze machen mit Warentransport im weitesten Sinne.
Genau, also die Deutsche Bahn wurde damals aufgeteilt nach der Bahnreform in ganz viele Unternehmen, aber im Wesentlichen ist es halt DB Fernverkehr, die weißen Fernverkehrszüge haben, DB Regio, S-Bahn, Regionalbahn etc., die roten Züge, und Cargo macht dann den Güterverkehr bei der Deutschen Bahn.
Das war wahrscheinlich auch die Abschaffung des Postwagens im Passagierverkehr.
Ja, ja, damit fängt es an.
So, und das heißt, Güter, ist das irgendwie noch eingegrenzt oder kann das theoretisch alles sein?
Nein, das ist dann wirklich alles, also alles, was auf oder in einen Güterwagen passt, wird auch von mir transportiert. Von normalen Konsumgütern bis Gefahrgüter, alles ist dann mit dabei.
Okay, krass. Also da gibt's keine Grenzen, genauso wie beim LKW. Alles, was irgendwie in den Container passt oder auch Kohle und so weiter, das sind diese großen, klobigen Waggons.
Genau, also Kohleverkehr, der läuft natürlich so langsam aus. Also die Kohlezüge werden merklich weniger. Es werden dieses Jahr 3 weitere Kraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Es werden also nochmal, ich glaube in Summe sind es 60 Züge pro Woche weniger, die wir fahren werden an Kohlezügen. Also das ist aussterbend, definitiv. Was vielleicht noch übrig bleibt, sind die Erzzüge, die wir fahren. Das ist also auch hier durch Köln fahren, den Eisenerz aus dem Hafen von Rotterdam nach Dillingen zur Saarstahl, wo der dann zu Roheisen verarbeitet wird. Aber auch da, glaube ich, versucht man inzwischen Alternativen zu finden für dieses Erz, weil auch das ist natürlich ein Rohstoff, der begrenzt ist. Mal sehen. Aber sonst, wie gesagt, auch Gefahrgüter. Ich mache regelmäßig auch wieder LKW-Fahren Gefahrgutschulungen. Die muss ich auch machen. Der Gesetzgeber sieht das vor, damit ich eben auch weiß, wie ich mit den Gefahrgütern umzugehen habe. Nicht nur im Handling, sondern auch im Havariefall.
Krass, das ist relativ breit. Wenn ich jetzt noch gucke, kommen wir vielleicht noch gleich zu, aber du bist auch noch Disponent und bist auch noch in der Gewerkschaft, Betriebsrat. Wahrscheinlich hat man noch irgendwelche Teilgeschichten in dem ganzen Ding mit drin. Du bist da sehr breit aufgestellt bei der ganzen Geschichte. Aber fangen wir jetzt mal ganz plastisch an. Wie sieht ein typischer Tag für dich aus? Wie ist so eine Schicht aufgebaut?
Also es gibt erstmal gar keinen klassischen Tag, was ich auch ganz angenehm finde. Also ich bin ja seit insgesamt 15 Jahren bei der DB Cargo und ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich immer die gleichen Schichten habe oder immer den gleichen Tag. Also es fängt bei mir erstmal an, ich melde mich auf der Dienststelle, je nach Dienst. Das kann entweder sein, gerade hier in Köln, dass ich hier beginnenden Zug mit einer neuen Lokomotive bestücke, also bespanne, wie wir sagen, den dann hier aus einem der Bahnhöfe rausfahre in Köln. Dann am Zielort, entweder kommt der Zug dort an, ja, gerade hier im Ruhrgebiet haben wir ja noch einige Rangierbahnhöfe, wo die Züge schon wieder enden. Mhm. Oder wir fahren ja Ferngüterzüge, fahren wir ja im Staffelsystem. Das heißt, ich fahre wie gestern, habe ich hier in Gremberg einen Zug bespannt, bin den nach Mainz-Bischofsheim gefahren. Und dort kam der neue Kollege und hat den dann weitergefahren. Ich mache dann Pause und warte dann auf den nächsten Zug, den ein Kollege bringt und fahre den dann wieder zurück. So kann man sich das grob vorstellen. Aber wie gesagt, es gibt halt auch viele andere Varianten. Wir haben schon mal Bereitschaftsdienste, wo man wirklich zum Dienst kommt und überhaupt nicht weiß, was da Sache ist. Wo man also quasi als Joker eingesetzt wird, aber auch schon mal Notfalltechnik fährt, wenn es zu Entgleisungen kommt oder andere Sachen. Also wie gesagt, es ist wirklich spannend und diesen typischen Tag gibt es eigentlich gar nicht.
Du hast es gerade schon gesagt, so Staffelübergabe, besondere Züge, das klingt für mich auch alles nicht so danach, als ob es da so, wie wir das kennen, Linienverkehr gibt. Also wenn ich jetzt mit dem Zug nach Berlin fahre, ist das für mich zwar eine Besonderheit, aber am Ende ist es ja eine Zuglinie, die mehrmals am Tag fährt, in der Regel stündlich oder ähnliches, das heißt, es ist eine Linie. Habt ihr eher immer so Einzelfahrpläne? Also das heißt, dass jeder Zug besonders ist in dem Sinn, dass er halt extra für den Tag für diese Bestückung so vorgesehen ist?
Nein, also auch wir fahren regelmäßige Züge. Das ist natürlich ein bisschen von der Transportart abhängig. Wir haben ja auch Ganzzüge, wir haben KLV, also kombinierter Ladungsverkehr, Einzelwagenverkehr. Wir haben beispielsweise, wenn man das mal sieht, im kombinierten Ladungsverkehr, diese Züge fahren im Shuttleverkehr zwischen den Umschlagbahnhöfen oder den Häfen hin und her. Und die haben eine garantierte Abfahrtzeit. Das bedeutet auch, rückwärts gesehen in der Zeit gibt es einen Ladeschluss. Und Speditionen, die ihren Container oder ihre Wechselbehälter damit transportieren möchten, die haben die Fahrpläne. Und die wissen, wann sie sich bei der Spedition oder bei dem Transport, der den Transport durchführt, anmelden müssen. Und wann ihr Container spätestens da sein muss, um noch einen Platz zu bekommen. Dann fährt der auch. Also auch da haben wir Linien. Im Einzelwagenverkehr ist das dann wieder ein bisschen anders. Da kommen ja die Frachten, also die Wagen von den Kunden oder den anderen Bahnhöfen nicht bestimmt. Also sie fließen quasi im First-In, First-Out-Prinzip durch die Bahnhöfe durch. Das heißt, auch da hat der Güterzug eine Abfahrtszeit. Der fährt auch jeden Tag, wenn er ausgelastet ist oder wenn überhaupt Güter dafür da sind. Und dann aber immer durch unterschiedlichen Belastungen. Mal ist er ein bisschen schwerer, mal ein bisschen leichter, kürzer oder länger, je nachdem, welche Wagen gerade in dem Moment da sind.
Wie schwer ist so ein Güterzug?
Das ist natürlich,
wenn du gerade sagst, mal schwerer, mal leichter, das klingt gerade so.
Also das ist auch ganz unterschiedlich. Es kommt nämlich auch auf die Relation an. Es kommt darauf an, wo der Güterzug herfährt, also auf die Topografie kommt es an. Ich sag jetzt mal, also ich bin gestern mit dem Güterzug, der hatte 2700 Tonnen Gesamtgewicht. Der zählt damit schon zu den schweren Güterzügen. Ansonsten im KLV-Bereich haben wir so meistens so um die 1500, 1600 Tonnen, die dann die Züge leicht oder schwer sind, je nachdem, wie man sieht. Das kommt aber, also mir wurde mal gesagt, warum so leicht, warum geht da nicht mehr? Das ist tatsächlich dem geschuldet, dass ja die Auflieger oder die Container, die draufstehen, dem Straßenverkehr angepasst sind. Deswegen sind diese KLV-Züge meistens etwas leichter. Die schwersten Züge, die wir fahren, also wie, ich habe eben den Erzzug nach Dillingen angesprochen, das ist wirklich so der schwerste, den wir fahren. Der kommt mit bis zu 5600 Tonnen daher. Das ist wirklich schon ein schwerer Brocken und da muss man auch schon beim Fahren ein bisschen aufpassen, aber ja, das ist so die Grenze derzeit.
Jetzt ziehst du die Züge ja nicht selber, aber merkst du tatsächlich schon einen Unterschied, wenn der Zug schwerer ist, dass es dann langsamer anfährt oder ähnliches?
Ja, auf jeden Fall. Also die heutigen Elektroloks haben eine Leistung von 6.400 Kilowatt in der Regel, 6.500, das schwankt manchmal so ein bisschen. Und natürlich, das Gewicht merkt man, man merkt auch, was für Wagen man dran hat. Man merkt sogar, wie die Ladungsverteilung ist, also ob jetzt die schwere Ladung eher hinten oder vorne im Zug ist, was für Ladung es ist. Also jeder Güterzug lässt sich völlig unterschiedlich fahren. Also es gibt auch keine Eingewöhnung oder so. Man weiß halt nur aus Erfahrung, was fahre ich jetzt, wie muss ich darauf reagieren, auch beim Bremsen letztendlich. Da muss man sich immer neu so ein bisschen drauf einstellen, also jeden Tag aufs Neue quasi.
Krass. Okay, aber das ist, ich hätte gedacht, dass es ein zuverlässigeres Gefühl gibt an der Stelle.
Also man muss natürlich sagen, jeder Zug ist so darauf ausgelegt, dass er natürlich innerhalb des Regelbremsweges von 1000 Metern zum Stehen kommt. Das ist also immer gewährleistet. also jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie, also wir kommen mit jedem Güterzug da zum Stehen, wo wir stehen wollen oder stehen müssen, das definitiv. Deswegen, für manche Güterzüge können dadurch auch ein bisschen schneller fahren oder müssen langsamer fahren, wie gesagt, der Erzzug mit 5600 Tonnen, der darf nur höchstens 80 fahren. Er könnte zwar technisch 100 fahren, was energetisch wieder totaler Unsinn wäre, aber das ist ein anderes Thema. Aber bei 100 km/h, und das unterschreibe ich auch, ist es nicht mehr gewährleistet, dass ich auch innerhalb der 1000 Meter, die ich habe, mindestens brauche, zum Stehen komme.
Aber das ist jetzt gerade nur so ein Randfakt. 1000 Meter, bis ein Zug zum Stillstand kommt, klingt jetzt gerade für jemanden, der so autonomalmäßig unterwegs ist, schon nach krass viel Bremsweg.
Also 1000 Meter, man muss jetzt sagen, wenn man es jetzt in Autosprache umsetzen würde, ist der Anhalteweg, so sind unsere Signale aufgestellt, ja, im 1000 Meter Abstand oder halt größer, das gibt's auch, aber mindestens 1000 Meter Abstand zwischen dem Vorsignal, also das Signal, was mir sagt, was das Hauptsignal anzeigt, diese 1000 Meter haben wir. Und wenn ich am Vorsignal bin, kann ich relativ entspannt, ohne direkt eine Vollbremsung machen zu müssen, am Signal anhalten. Ich sag mal, wenn ich jetzt eine Gefahrenbremsung, wie man es im Auto sagt, oder wir sagen eine Not- oder Schnellbremsung mache, dann sind es deutlich weniger. Aber auch da sind es dann 600-700 Meter, je nach Zug, bis ich diese ganze Masse mal auf Null bekommen habe.
Wow, krass. Und Vorsignal muss ich mir quasi sowas wie vorstellen, wie da kommt gleich ein rotes Signal, mach dich schon mal. Weil man auf 1000 Meter so schlecht sehen kann, was in 1000 Metern hintern ist, kriegt man vorher schon mal gesagt, was da gleich kommt, damit man auch die Ampel wirklich so entsprechend bedienen kann, wie es vorgesehen ist.
Genau, ne? Andererseits, wie gesagt, sagt es an, was, also es kann auch noch ein bisschen mehr als das nächste Signal kann, Halt oder Fahrt oder sonst was. Das kommt ganz auf das Hauptsignal an. Aber ja, genau, es vermittelt mir quasi das, was das Hauptsignal zeigt in 1000 Metern, vermittelt es mir einerseits, und andererseits ist dort auch die Zugbeeinflussung hinterlegt. Das heißt, es reicht nicht einfach nur, wenn ich sehe, aha, das nächste Hauptsignal zeigt Halt, sondern ich muss auch etwas tun, ich muss auch eine Taste bedienen, wenn ich an dem Vorsignal vorbeifahre, damit das System weiß, aha, er hat es wahrgenommen. Mache ich das nämlich nicht, greift dieses System gnadenlos ein und bringt meinen Zug dann selbstständig zum Stillstand. Ja.
Das ist aber nicht diese, die man ja auch kennt, so wenn man so ein bisschen sich mal beschäftigt hat, diese Totmann-Taste oder sowas, was man sagt, also dieses alle 30 Sekunden mal irgendeine Taste drücken, das ist noch was anderes. Das ist wirklich eine Quittierung dafür, dass ich das Signal gesehen habe.
Genau. Also das andere ist natürlich, also wir sagen auch nicht mehr Totmann-Schalter, weil er soll ja, es ist zwar immer noch so ein bisschen geläufig, er soll ja nicht überwachen, ob ich tot bin, sondern er soll überwachen, dass ich noch dienstfähig bin. Wir sagen, das hört sich sonst so krass an, ja. Genau, das ist das eine Sicherungssystem, das andere ist halt das die Zugbeeinflussung. Und wie gesagt, es ist, ich muss die quittieren, aber auch bestimmte Geschwindigkeiten, angehängte Geschwindigkeiten beachten. Das ist dann wie so eine Bremskurve, die unsichtbar im Hintergrund läuft. Das heißt, fahre ich zu schnell ans Signal ran und passiere diese Bremskurve, auch dann werde ich zwangsgebremst. Ja? Also ich muss dann innerhalb einer bestimmten Zeit oder eines Weges eine bestimmte Geschwindigkeit unterschritten haben. Und zwar auch abhängig von der Art des Zuges. Also es gibt da verschiedene Arten. Alles auf das Bremsvermögen des Zuges ausgerichtet.
Jetzt kenne ich das ja so, wenn ich mit dem Auto fahre und fahre auf eine Ampel zu und die ist grün, dann wird die vielleicht auch rot, obwohl ich noch gar nicht drüber werde und dann drüber bin. Und dann muss ich halt spontan doch nochmal bremsen. Das gibt's dann wahrscheinlich beim Zugverkehr nicht, weil sonst bräuchte ich das Vorsignal nicht und hätte ein Problem.
Das ist richtig, genau. Also hier ist es wirklich anders. Man kann es so sagen, dieses Signal wird für den Zug gestellt. Das heißt, bedeutet ja dann auch, dass die dahinterliegenden Weichen, die Fahrstraße, wie man so schon sagt, auch frei von Fahrzeugen ist, dass die Weichen dann alle richtig stehen, dass auch im Idealfall nichts mehr querkommt. Und das ist dann halt für diesen Zug eingestellt. Also das geht eigentlich nicht einfach wieder auf Halt.
Wow. So, da haben wir einen kleinen Technik-Exkurs nochmal gerade kurz mitgemacht. Aber ich glaube, es war nochmal ganz gut, so ein bisschen zu zeigen, was eigentlich im Alltag so alles passiert. Und ein paar Sachen davon sind sicherlich auch nochmal gut für alle zu merken, wenn sie auch das nächste Mal im Regionalexpress sind, weil das ist ja für alle Züge erstmal grundsätzlich gleich. Andere Bremswege vielleicht, aber ja, die Regeln gelten ja auch dort.
Das Regionalexpress ist schon ein richtiges Stichwort, was du sagst. Ich wollte nämlich noch mal ein bisschen auf einen anderen Aspekt hinaus. Die meisten, wahrscheinlich sehr viele HörerInnen von uns, sind im Zug als Fahrgäste unterwegs, könnte ich mir jetzt vorstellen, und gar nicht so tief im DB Cargo-Thema zum Beispiel drin. Bedeutet jetzt, wir haben es ja gerade schon besprochen und man hört es auch, glaube ich, schon so ein bisschen raus, könntest du auch automatisch Menschen befördern oder geht das tatsächlich nicht?
Ich sage jein. Also ich könnte mich jetzt nicht spontan in den Regionalexpress setzen und damit fahren, sondern ich müsste nochmal ein paar Zusatzqualifikationen durchlaufen, die ich nicht habe. Andersrum genauso. Also jemand, der jetzt im Personenverkehr fährt, der hat gewisse Zusatzqualifikationen für den Güterverkehr nicht. Das ist aber machbar. Also wir haben auch schon mal auch in letzter Zeit Kollegen und Kolleginnen gehabt, die beim Personenverkehr ausgeholfen haben, aus verschiedenen Gründen. Und die wurden dann halt über ein paar Wochen nochmal umgeschult und konnten dann auch dort fahren. Unter anderem zum Beispiel die Fahrzeuge. Wir brauchen ja für jedes Fahrzeug, für jede Lok, die ich bewege, brauche ich eine eigene Ausbildung, die auch unterschiedlich lang dauert, je nachdem, welche Vorqualifikationen ich schon habe. Die müssen gemacht werden und halt noch so ein paar kleine technische Details. Also es geht schon, aber man muss ja vorher ein bisschen nochmal die Schulbank drücken.
Aber um den Vergleich mit dem Auto mal für jeden sichtbar zu machen, das heißt also, während ich beim Auto einfach sagen kann, statt einem Tesla E-Auto fahre ich jetzt wieder ein VW Golf mit manuellem Schaltgetriebe und dann das nächste Mal ein Audi mit Automatik, was ich einfach so machen kann, musst du beim Zug für jeden anderen Loktypen eine Ausbildung machen, wie auch immer die dann aussieht.
Genau, richtig. Das ist einfach, die Fahrzeuge unterscheiden sich erstmal von der Bedienung. Es gibt zwar grob die gleichen Voraussetzungen, aber letztendlich die Anordnung oder auch die technische Ausstattung, die ist halt anders, gerade wenn das sogenannte Mehrsystemlokomotiven sind. Das heißt, Lokomotiven, die auch dafür ausgerüstet sind, ins Ausland zu fahren, wo ja andere Stromsysteme sind, andere Signalsysteme und so weiter. Das heißt, die müssen auch andere Anforderungen an die Ausrüstungsgegenstände sind, das muss ich dann wissen. Aber ich muss halt letztendlich auch wissen, wie ist die technisch aufgebaut, weil ich letztendlich auch der Einzige vor Ort bin, wenn ein Problem da steht, der es beheben muss, der auch erkennen muss, wo kann es herkommen, wo kommt es her, und dann natürlich mit all seinen verfügbaren Mitteln und Wissen versuchen muss, da wieder eine Lösung herbeizufinden. Nicht nur bei den Lokomotiven, auch bei den Wagen. Ja, gerade Güterwagen sind sehr vielfältig. Und wie gesagt, deshalb ist halt die einzelne Ausbildung für jede Baureihe vorgesehen.
Also nur weil ich einen PKW fahren kann, heißt es nicht, dass ich auch einen 7,5-Tonner steuern kann. Ne? So.
Aber das heißt auch, man muss irgendwie den kleinen Almanach dabei haben für Was war hier eigentlich nochmal? Wofür war dieser Knopf nochmal gut? Oder was ist das für ein Hebel?
Dafür gibt es ja eine Bibliothek in deiner Lok, habe ich irgendwo mal, hast du mir mal gezeigt, ne? Ein Regal mit Ordnern, wo viele Informationen drin stehen, habe ich gehört.
Das waren die Fahrpläne, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, richtig, genau.
Es ist ein schönes TikTok-Video gewesen, gibt es noch bei Instagram. Wir verlinken natürlich auch nochmal auf all deine Kanäle schon mal als vorsichtigen Hinweis für diejenigen, die ganz tief ins Bahnuniversum ansteigen möchten. Du hast auch sehr viele Sachen, die eigentlich jeder verstehen kann, was ich auch gut finde, der im Bahnuniversum nicht so zu Hause ist. Und ich mag natürlich auch immer, wenn du mit den Zügen sprichst, weil sie gerade wieder irgendwelche Meldungen ausgeben oder meinen, mit dir sprechen zu müssen.
Es hilft nicht, aber es beruhigt.
Und wenn es dafür gut ist, ist das perfekt. Ach ja, wir haben gerade eben schon gesagt, du hast mehrere Jobs. Jetzt haben wir, also Mechaniker bist du offensichtlich auch noch, nebenbei, wenn es drauf ankommt. Wenn man gerade mal wieder hinter der Grenze ist und feststellen muss, ich bin jetzt hier der Einzige, der irgendwie weiß, was dieser Zug noch haben können sollte. Dann bist du noch Disponent. Was macht man da?
Genau, also ich habe ja die Ausbildung ja von der Pike auf gelernt, also die Eisenbahn, den Güterverkehr, und habe dort vor einigen Jahren mal noch die Zusatzqualifikation als Disponent Zugbildung gemacht. Jetzt kamen natürlich einige und sagten, was muss denn so ein Zug lernen? Ja, also Bildung jetzt nicht von ich bilde etwas, sondern ich habe die in Gremberg, ist ja der drittgrößte Rangierbahnhof in Deutschland zumindest, in Europa weiß ich es jetzt gar nicht. Und da habe ich halt gelernt oder mache das auch nebenbei manchmal, eben dieses Zusammenstellen der Einzelwagenzüge. Das heißt, ich muss dann gucken, ich habe da meine Züge, ich habe die Abfahrtzeiten, ich weiß, wie schwer ein Zug und wie lang ein Zug sein darf. Und ich muss dann quasi entscheiden oder auch regeln, welche Güter kommen mit, welche nehme ich mit, wie muss ich einen Zug zusammenstellen. Auch da gibt es Regularien für. Bestimmte Wagen müssen zum Beispiel am Anfang oder am Schluss des Zuges laufen. Beim Gefahrgut müssen teilweise Schutzabstände eingehalten werden und so weiter. Und das mache ich dann im Tagesdurchlauf und weise dann auch das Rangierpersonal an, die Züge entsprechend so zusammenzustellen. Das heißt, ich habe dann eine Rangier- oder zwei oder drei Rangierkolonnen. Das ist also eine Rangierlok, der Lokführer dafür und der Rangierbegleiter. Und denen sage ich dann, pass mal auf, in Gleis so und so, hängt jetzt bitte die Wagen an, so wie ich das möchte, also mit diesen Bedingungen, und stellt die dann entsprechend um.
Legst du dann auch die Reihenfolge fest? Also wenn jetzt so, weiß ich, 30 Waggons sind, welche Reihenfolge was drangehangen werden soll? Oder ist das dann auch in deren Ermessensspielraum?
Also ich sag dir dann bis wohin. Also teilweise haben wir in den Gleisen mehr Wagen stehen, als mitfahren dürfen. Aufgrund dieser Restriktion halt. Dann sage ich, das ist dann der letzte Wagen, der mitgeht, und den nimmst du halt noch mit. Das ist dann eher die Reihenfolge, die ich bestimme, ist dann eher wieder, wir drücken die Wagen ja über einen Ablaufberg ab. Das heißt, die kommen bei uns an, sie werden entkuppelt, entsprechend ihrer Bestimmung, und werden dann quasi über den Berg geschubst von der Rangierlok und laufen dann selbstständig in diese Richtungsgleise rein. Und da kann ich die Reihenfolge bestimmen, wenn ich sage, ich möchte jetzt zuerst diesen Zug abgedrückt haben, weil ich diese Wagen zuerst mitnehmen muss oder weil die Wagen wichtiger sind. Auch da haben wir Prioritäten, wo der Kunde teilweise auch ein bisschen mehr für zahlt, wo ich sage, okay, den muss ich zuerst abdrücken, damit die garantiert noch mitkommen, und dann nehme ich den Rest.
Wow. Sitzt man auch wieder und schiebt Kästchen auf dem Papier hin und her oder am Computer.
Es ist viel Denksport, ja, wie gesagt, auch viel Rechensport, weil ich natürlich dann auch gucken muss, dass ich die Züge so gut auslaste wie möglich, weil nur dann fährt er auch wirtschaftlich, und auch dann kann ich sicherstellen, dass die Wagen möglichst eine kurze Durchlaufzeit bei uns haben, damit der Kunde halt nicht so lange drauf warten muss. Also ich rechne immer im Tonnenbereich, ja, also wenn ich mal sage, ich habe hier vielleicht noch 120, 150 Tonnen Platz, dann gucke ich, wo habe ich noch vielleicht noch Wagen, die ich noch mit reinstellen kann. Und natürlich muss auch immer die Zeit im Blick halten, weil die ist natürlich der Treiber. Ne? Also das ist schon ein bisschen Denksport.
Dann machst du noch Betriebsrat und Gewerkschaft, und haben wir noch was vergessen in dem Bereich?
Bei der Bahn erstmal nicht.
Wow. Aber es ist schon alleine in dem Betrieb echt viel, was da zusammenkommt. Gewerkschaft wahrscheinlich auch gerade ein bisschen mehr. Da gibt es ja bei der DB Cargo so im Hintergrund wieder Diskussionen über den Betrieb als solches, wie es laufen wird.
Also für die Gewerkschaft fange da auch noch an, ein bisschen mehr zu übernehmen. Seit letztem Jahr rutsche ich für unsere Fachgruppe Lokfahrdienst rein, und zwar für den Bereich Ausland. Das heißt, ich bin inzwischen auch regelmäßig in Brüssel bei der ETF. Das ist also die Europäische Gewerkschaft für das Transportpersonal, und treffe mich dort mal mehr, mal weniger oft mit Kollegen aus Europa. Also das heißt, wir kommen mit Abgesandten der Gewerkschaften dort zusammen und arbeiten dort an gewissen Sachen, Vorschläge für Politiker. Also wir arbeiten auch mit dem Parlament oder mit der Kommission in Brüssel zusammen, um da eben auch so ein bisschen ja unsere Vorstellungen in gewissen Sachen der Eisenbahn mit reinzubringen. Lobbyarbeit würde man jetzt sagen, da ganz klassisch, ne? Also aber halt für den Arbeitnehmer, das ist natürlich der Anspruch. Und jetzt auch zukünftig gegebenenfalls auch ein bisschen mehr Pressearbeit für die EVG, einfach um als Ansprechpartner für Journalisten zu dienen, weil wir festgestellt haben, dass manche journalistische Artikel oder Beiträge an Qualität zu wünschen übrig lassen. Ja, das kann man den Journalisten vielleicht noch nicht mal unbedingt vorwerfen. Eisenbahn ist ein kompliziertes Geschäft. Aber wir wollen da auch so ein bisschen den Ansprechpartner stellen oder in gewissen Bereichen stellen. Und da versuchen wir uns auch gerade noch so ein bisschen zusammen aus verschiedenen Bereichen. Kolleginnen und Kollegen, die auch mal sagen würden, okay, ich trete auch mal vor die Kamera oder spreche auch mal mit einem Journalisten und beantworte ihm die Fragen, damit da eben nicht irgendwelcher Blödsinn geschrieben wird, weil das ist leider zu oft vorgekommen in letzter Zeit.
Wo siehst du das größte Thema, wo man sagt, da könnte man europäisch jetzt was erreichen oder wo man was nach vorne treiben könnte? Gibt es viel europäischen Güterverkehr, mal von Rotterdam abgesehen? Könnte das noch ausgebaut werden? Oder was sind andere Themen, wo ihr sagt, das sind so europäisch gesehen große Themen?
Ja, also natürlich der Güterverkehr gerade in Europa ist natürlich ein Thema. Hier in Köln ja auch direkt an einer wichtigen Route. Man sagt immer Rotterdam-Genua, ja. Da hat Deutschland leider ja ein bisschen versagt im Ausbau. Also die Niederländer haben die Betüwelein von Rotterdam bis an die deutsche Grenze nach Sevenaar gebaut. Die Schweizer haben den Gotthardtunnel gebaut und wir sind quasi dieser Flaschenhals dazwischen, weil wir es eben nicht geschafft haben. Ich meine, das ist das eine und da ändern wir jetzt auch nichts mehr dran. Themen, die uns jetzt gerade so in Brüssel beschäftigen, ist die Novellierung eines Gesetzes, also das, man kann sagen, Grundgesetz für die Eisenbahn, für die Triebfahrzeugführer. Und wir wollen da einfach ein bisschen mehr mit reinbringen. Das ist einerseits die Ausbildung, also Ausbildungsstandards sollen verbessert werden. Das ist das eine. Das andere, was auch für mich ein großes, für Cargo ein großes Thema ist, ist die Einführung einer, ja, man kann sagen, einer Art Fahrerkarte. Das heißt, dass die Einhaltung der Arbeits- und Sozialstandards erstmal, naja, aufgezeichnet wird und auch für die Überwachungsbehörden greifbar ist. Wir haben zwar, also die Lokomotiven haben eine Aufzeichnung von allem, was ich mache, wie schnell ich fahre, wie lange ich fahre, bei den modernen Loks auch, wann ich welchen Hebel betätigt habe und wie lange wird alles aufgezeichnet. Aber es wird halt zentral auf der Lok aufgezeichnet und die Überwachungsbehörden kommen da in der Regel so nicht dran. Und das ist halt, wie wir finden, ein Problem, weil wir haben leider, muss man sagen, kleinere Unternehmen, Personalverleiher und so weiter, die schon bewusst auch über gesetzliche Standards hinaus arbeiten. Also es gibt diese schwarzen Schafe, die dann 10, 11, 12 Stunden fahren am Stück. Und das ist natürlich, geht überhaupt nicht. Und wir glauben, mit so einer Art Fahrerkarte, genau wie am LKW, könnte man das unterbinden, weil dann eben auch die Kontrollbehörden, wie das Eisenbahnbundesamt zum Beispiel, die Chance hätten zu sagen, okay, wir lesen jetzt mal aus, wer so gefahren hat und dann wollen wir gucken, wie lange eigentlich schon auf dem Bock sitzt.
Das heißt, so eine Mischung aus der Blackbox von Flugzeugen, wo alles auch, glaube ich, akribisch festgehalten wird und der LKW, ja, früher war es die Fahrscheibe?
Tachoscheibe.
Tachoscheibe, ja.
Ja, genau, früher war es die Tachoscheibe. Heute ist es ja auch da digital. Jeder LKW-Fahrer hat ja seine Fahrerkarte, die er in die Onboard-Unit reinsteckt. Dann wird alles aufgezeichnet. Theoretisch bei uns auch schon möglich. Also die Italiener, die haben das. Auf unseren Lokomotiven, die auch nach die Zulassung für Italien haben, habe ich im Maschinenraum eine Box. Die habe ich auch schon mal irgendwo vorgestellt. Da kann ich die Fahrerkarte reinschieben. Melde mich dort an und dann wird wirklich aufgezeichnet, was ich wie gemacht habe, eben damit es auch für diese Aufsichtsbehörden nachvollziehbar ist, weil wir werden auch gerade im Güterverkehr schon mal kontrolliert, entweder am Startbahnhof, an einem zufälligen Unterwegsbahnhof, ganz selten werden wir auch wirklich rausgezogen, also ist mir zuletzt in Essen, Altenessen passiert, da wurde ich tatsächlich rausgezogen mit meinem Güterzug und dann kamen dann 6 Kontrolleure vom Eisenbahnbundesamt und haben dann mich und den Güterzug kontrolliert, komplett. Aber wir können alles kontrollieren, halt nur nicht meine Arbeitszeiten. Sie wissen nicht, wie lange ich schon drauf sitze. Das ist halt derzeit schwer, also nachzuvollziehen oder auch manipulierbar. Und das wollen wir eben abschaffen. Ja, also damit auch da erstmal der Wettbewerb fair wird. Weil natürlich diese Unternehmen, die das machen, die Preise unheimlich nach unten drücken können. Einerseits. Andererseits ist es natürlich, dass die Arbeit fairer wird, dass also auch da niemand mehr, naja, ich sag jetzt mal gezwungen wird, ja, mal, du musst jetzt fahren, ansonsten kannst du direkt zum Arbeitsamt gehen. auch wenn das momentan ein bisschen schwierig ist, weil Lokführer werden gesucht ohne Ende. Aber es ist natürlich auch letztendlich die Sicherheit. Ja, also und nicht nur unsere Sicherheit, sondern auch die eines jeden Menschen drumherum. Ja, also wenn ich mal, ich habe ja gesagt, Gefahrgüter, die wir transportieren, die sind teilweise schon richtig übel. Wenn ich damit Bockmist baue, weil ich vielleicht unkonzentriert bin oder sonst was mache, dann kann das zu einem immensen Schaden führen. Wir haben es zuletzt gesehen in Niederlahnstein, ja, wo dann ein Lokführer seinen Zug auf die Seite gelegt hat im weichen Bereich. Er war daran schuld, größtenteils schuld, muss man sagen. Und sowas soll dann halt auch wieder vermieden werden.
Du hast gerade im Nebensatz gesagt, Lokführer werden gesucht. Wie fast alle Branchen gerade Menschen suchen, die den Job machen. Was muss man denn so mitbringen, um Lokführer zu werden? Also gerade so in deinem Bereich vor allem. Was wäre wichtig? Kann man das auch als Quereinsteiger machen?
Ja, also Quereinsteiger stellen mir seit einigen Jahren auch ein. Da ist also die Voraussetzung, dass man eine abgeschlossene Berufsausbildung hat. Die muss nicht mal technisch sein. Also ich kenne einen, der war mal Pfleger, Altenpfleger. Piloten haben ja tatsächlich auch, hätte ich gar nicht gedacht, dass man da sich so umentwickeln mag, ja. Also das ist alles möglich. Was man mitbringen muss, ist erstmal ein gewisses Interesse. Hört jetzt banal an, aber wir haben auch schon Leute gehabt, die wurden von der Agentur für Arbeit geschickt, hatten da nicht das Interesse dran und die sind auch direkt in der Anfangszeit krachend gescheitert. Ja, weil man muss auch schon wieder, es ist halt sehr viel Technik, es sind sehr viele Regelwerke. Wir haben es ja eben, du hast ja eben schon mal gesagt, also es ist alles irgendwo geregelt. Gerade im Störungsfall muss alles festgeschrieben sein. Das ist anspruchsvoll, der Quereinstieg. Aber ich glaube, wenn man Interesse daran hat, wirklich Interesse, ist das Problem zu schaffen. Das ist das eine, was man mitbringen muss. Ja, vielleicht auch eine gewisse Affinität für Technik. Also man muss jetzt hier keine technische Ausbildung haben, habe ich eben schon gesagt. Aber wie rum man eine Schraube irgendwo reindreht, sollte man schon mal wissen. Vielleicht auch noch, wie eine Stromleitung funktioniert ungefähr. Und dann ist man damit schon mal ganz gut beraten. Ansonsten muss man eben sich bewusst sein, das ist kein 9-to-5-Job. Wir fahren rund um die Uhr, wir fahren auch mal am Wochenende, mal an Feiertagen, wobei das im Güterverkehr tatsächlich weniger ist als im Personenverkehr. Dafür fahren wir häufiger nachts, nicht immer, aber häufiger. Und das muss man sich halt im Klaren sein. Also wenn man diese Voraussetzung mitbringt und das auch bereit ist, dann halt, wie gesagt, diese Schichtarbeit zu machen, dann ist man bei uns eigentlich herzlich willkommen.
Also für diejenigen, die gerade Luft geschnuppert haben, es ist ja...
Aufruf an alle.
Ja, tatsächlich.
Apropos an alle, ich nehme das Thema an sich, aber auch so das, was ich, naja, selber sehe, und das ist nicht viel, kann ich dazu sagen, immer noch relativ männlich war. Wie viele Lokführerinnen kennst du?
Zu wenig. also tatsächlich ja, es ist noch ein sehr männerdominierter Beruf, wobei ich sagen muss, gerade im Güterverkehr, wir werden mehr Frauen, was ich auch gut finde. Im Personenverkehr ist es sowieso schon immer mehr gewesen als im Güterverkehr, was auch verschiedene Gründe hat. Aber wie gesagt, hier, da ist noch definitiv Luft nach oben. Ich kann da auch sagen, da gibt's also überhaupt keine Nachteile, wie ich glaube, in gar keinem Beruf. Aber es gibt dann, glaube ich, so Vorurteile, warum eine Frau etwas nicht machen könnte. Und da kann ich also nur sagen, definitiv nein, auch Frauen können das. Ich möchte nur mal ein Beispiel geben. Vor vielen Jahren hatte ich mal eine Auszubildende dabei, sehr zierlich. Ja, also ich glaube, die Hälfte von mir, 1,60 groß. Gerade der Güterverkehr ist noch ein etwas, wo man mit schweren Lasten zu tun hat. Die Kupplungen, die ich hochheben muss, 15, 20 Kilo. Die Luftschläuche sind schon sehr grobwandig. Also die sind auch jetzt nicht filigran. Ja, ich muss auch schon mal mit Werkzeug hantieren. Also wir haben zum Beispiel auf der Lok so einen 60er Schraubenschlüssel, der wiegt 2,5 Kilo, damit muss man auch mal umgehen können. Und ich kann aus Erfahrung sagen, sie macht es immer noch, sie ist da mit dabei, sie steht ihren Mann, ich finde diesen Ausspruch doof, also sie steht den Männern eben nichts nach. Das kann ich so sagen, vielleicht auch als die zuhören, sagen, ah, jetzt bin ich aber nur so zierlich, also da gibt es keine Probleme. Und selbst wenn es da mal welche gibt, es wird ihnen immer geholfen. Also wir stehen da als Eisenbahner, als Lokführer durchaus zusammen. Auch manche Männer können nicht alles. Ja. Also auch das darf man mit dabei sagen. Und das passt dann schon.
Also wer ein bisschen Interesse
keine
hat.
Keine Scheu.
Mehr keine Frauen Angst auf die Technik. Yes. Ja, es geht doch sehr gut. Wir kommen jetzt in die sozialen Medien. Wie bist du auf die Idee gekommen, Trainfluencer zu werden? Oder warst du es auf einmal?
Also ich habe ja damals auf Twitter angefangen. Aus Interesse, um mal zu gucken, was ist das überhaupt? Also ich hatte da mal von gehört, dann wollte ich mal reingucken. Und dass ich diesen Nicknamen Lokführer Tim ausgewählt habe, war wirklich Zufall. Und war dann lange Zeit so ein bisschen, ja, am Rumdümpeln mit dem Account, habe hier und da mal geguckt. und habe dann aus Zufall wirklich irgendwann mal so ein bisschen aus dem Berufsalltag berichtet, habe hier und da mal Bilder gemacht und festgestellt, dass wirklich ein wahnsinniges Interesse von Nicht-Eisenbahnern daran besteht, wie so Dinge laufen. Weil einfach, ja, Lokführer, Lokführerin, man sieht die in ihren Lok sitzen und das war's eigentlich. Daher auch immer dieses unsägliche Vorurteil, ja, du musst ja nur ein Knöpfchen drücken, was man jetzt auch gerade aktuell mal wieder zu hören bekommt, und dem ist einfach nicht so. Und ich dachte, okay, wenn das Interesse besteht, dann bau es aus, gib den Leuten einen Einblick, vor allem auch so, dass sie es verstehen. Ja, ich meine, du hast es eben mal kurz gesagt, das ist auch so mein Anspruch, dass ich die Eisenbahn mit ihren ganz vielen Fachbegriffen und der vielen Technik und Dingen, die man sonst nirgends erlebt, erlebbar und erfahrbar mache und den Leuten, die davon gar keine Ahnung haben, zugänglich mache. Und das, glaube ich, funktioniert inzwischen ganz gut. Und das hat sich so ausgeweitet und habe das auch noch auf andere Plattformen dann so ein bisschen ausgebreitet und bin noch dran. Und ja, und dann kam halt das mit dem Trainfluencer, also das ist nicht meine Wortkreation, ja. Das kam dann zum Europäischen Tag der Schiene, der war, glaube ich, jetzt muss ich überlegen, 2022 oder 2021 muss der gewesen sein. Und da kam dann die Allianz pro Schiene, kam dann darauf, diesen Trainfluencer einzuführen, auch andere Eisenbahner, Eisenbahnerinnen, die in ihrem Beruf unterwegs sind, zu vernetzen und eben auch ein bisschen zu fördern, um das sichtbarer zu machen. Und das sollte eigentlich nur ein Jahr bestehen, dieses Programm, hat sich aber so erfolgreich durchgesetzt, dass wir jetzt auch weiterhin diese Trainfluencer-Gruppe haben, sogar noch ausgebaut haben letztes Jahr, um da eben auch die ganzen Eisenbahnberufe in ihrer Vielfalt darzustellen und auch zu vernetzen und auch neue Leute zu finden. Ja, also man kann schon sagen, dass wir viele neue gewonnen haben, die auch darüber über die sozialen Medien auf die Bahn aufmerksam geworden sind und dann sagten, hey, irgendwie, das gefällt mir, ich versuch's mal. Mich hat jetzt vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen einer angeschrieben bei Instagram. Der hat sich gemeldet, sagte mal, ich bin jetzt über deinen Account, über deinen Content, den du machst, auf die Bahn aufmerksam geworden. Irgendwie gefällt mir das. Und ich fange jetzt meine Ausbildung bei der DB Infrago an als Fahrdienstleiter in Frankfurt. Finde ich total geil. Erlebe ich öfters und dann zeigt das ja schon, also der Weg ist der richtige. Und ich glaube, auch andere Branchen könnten sowas machen und daraus partizipieren.
Ja, Berufe greifbar machen, ne? Finde ich gut. Und so rekrutiert man die, glaube ich, am besten auch Leute. Vor allen Dingen auch diejenigen, die wirklich Interesse daran haben, ne?
Ich finde ja auch positiv, dass du, auch wenn ich das als Fahrgast schon mal mitbekommen habe, dass du auch zeigst, dass man durchaus auch mal überpünktlich irgendwo ankommen kann. Das ist natürlich, glaube ich, im Güterverkehr wahrscheinlich einfacher, so deutlich pünktlicher zu sein als im Personenverkehr, weil man muss ja immer auf Fahrgäste warten. Das kann nicht sein, dass man früher abfährt. Aber du hast da tatsächlich manchmal so 30, 40, ich habe auch glaube ich schon mal 60 Minuten Minus gesehen, was ja auch zeigt, es kann auch tatsächlich ganz gut funktionieren und auch schnell sein, wenn man mit dem Zug fährt. Und solche positiven Geschichten entdeckt man bei dir auch. Und wer dir mal folgen möchte und das auch tut, ich finde ganz schön, ich glaube auf X gibt's das nur, da wird sogar von deinem Arbeitgeber bestätigt, dass du der bist, der du vorgibst zu sein. das fand ich sehr, finde ich tatsächlich ja, sehr schön.
Ja. Ja, also das ist ja, also ich habe das lange Zeit unterm Radar gemacht und durch diese Trainfluencer-Geschichte ist natürlich dann mein Arbeitgeber auch mal darauf aufmerksam geworden, dass ich da was mache. Das wurde anfangs kritisch beäugt, also da ist man bei der Deutschen Bahn oder auch in anderen Unternehmen natürlich immer so ein bisschen vorsichtig, so was wird da gepostet. Postet man da zu viel, verhält man sich richtig, ja. Letztendlich bin ich ja auch in einem sicherheitsrelevanten Bereich, wurde mir zu Corona so bestätigt zumindestens. ich wurde dann durchleuchtet, mehr oder minder von der Konzernsicherheit. Ich habe viele Follower auch aus unserem Bereich, unsere Betriebsleiterin, sogar Frau Sigrid Nikuta, die oberste Cargonautin, sage ich immer so schön, hat einen anonymen Account auf Twitter, ja, also keinen offiziellen, und folgt mir damit. Ich hatte letzte Woche noch ein Gespräch mit ihr und sie sagte mir auch nochmal, ja, ich folge ihnen ja immer und lese, was sie da schreiben. Also es ist von höchster Stelle abgesegnet, mehr oder minder, und dadurch auch mit dem Social Media Account von DB Cargo interagiere ich schon mal, und das ist auch, bringt auch mal ein bisschen Spaß mit sich, ne, und ja.
Ist doch auch schön zu wissen übrigens, also auf der einen Seite natürlich als Mitarbeiter, dass der Arbeitgeber das schätzt, auf der anderen Seite zeigt es aber auch dem Arbeitgeber, dass es eine Wertschätzung des Mitarbeiters gegenüber dem Unternehmen gibt. Ich glaube, das muss gar nicht so einbahnstraßenmäßig sein, wie vielleicht ein Unternehmen das erstmal wahrnimmt, sondern es kann durchaus auch sehr positiv sein, so ein gutes Miteinander zu haben.
Genau, also inzwischen nutzt man das auch mehr oder minder. Also ich bin jetzt schon zweimal für die DB Karriere, das ist ja dann so das Portal in sozialen Medien, das auch aktiv Werbung macht. Für uns bin ich jetzt zweimal in Werbeclips aufgetreten, um also für neue Kolleginnen und Kollegen zu werben. Einer läuft, glaube ich, aktuell, der läuft noch bis Ende Mai, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich werde auch schon mal mitgenommen zu speziellen Events. Also ich bin letztes Jahr auf der Transportlogistik gewesen, eine Messe in München für die Logistikbranche. Und da hat tatsächlich dann unser Unternehmen gesagt, hör mal, komm doch mit. Wir würden gern, dass du davon berichtest, aus deiner Sicht, auch ganz frei, also ohne Zwang und so weiter. Du bekommst von uns einen Messeausweis, also einen Ausstellerausweis, damit du überall hinkommst. Wir bezahlen dir das Hotel, wir bezahlen dir alles drum und dran, freie Kostenlogie. Das war schon eine ganz coole Sache. Und tatsächlich, man konnte sich überall bewegen, ein bisschen Content machen. Und ja, das ist gut angekommen und wie du schon sagst, also das geht jetzt inzwischen hin und her und das passt, glaube ich, für alle irgendwo.
Wenn man so generell der DB folgt, was du, Sebi, ja tust, und ich kriege ja immer relativ viel mit davon auch und so, und man merkt ja auch, dass da ein gutes Social-Media-Team, glaube ich, auch existiert, weil vieles manchmal auch so ein bisschen, ja, man nimmt sich aufs Korn, manchmal betrachtet man Sachen ein bisschen satirisch oder steigt auf irgendwas ein, was dann von anderen so gepostet wird, finde ich ja persönlich immer total gut. Habt ihr denn auch als der Trainfluencer-Kreis, sage ich jetzt mal so, habt ihr vielleicht auch so einen gewissen Leitfaden erarbeitet? Wie bewegt ihr euch vor der Kamera? Was könnt ihr sagen? Was könnt ihr zeigen? Solche Sachen, so die vielleicht auch konzernseitig, wie du vorhin ja schon gesagt hast, so ein bisschen auch beäugt worden sind. Gab sowas schon? Oder gibt es sowas?
Definitiv ja. Also wir sind uns unter den Trainfluencern alle einig, dass natürlich die Sicherheit des Bahnverkehrs und so weiter an erster Stelle steht. Heißt, dieser Content, den wir machen, auch auf Bahngelände machen, ist immer so. Natürlich machen wir es auch schon vorher, aber wir achten da natürlich verstärkt drauf, in einem sicheren Bereich zu sein. Auch außen am Zug, aber auch im Zug immer in einem sicheren Bereich zu sein. Es gibt leider in den sozialen Medien einen, ich will es fast sagen, Trend unter Kolleginnen und Kollegen, auch schon mal das Handy während der Fahrt in die Hand zu nehmen. Absolut verboten. Ist auch sehr kritisch zu beäugen. Und da sind wir uns beispielsweise sehr sicher, das machen wir nicht sowas, ja. Zum Beispiel auch immer mal wieder anfragen, könnt ihr nicht mal solche Führerstandsmitfahrten live streamen? Also habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal oder auf TikTok teilweise so kurze Ausschnitte, zum Beispiel wie ich mit dem Güterzug durch den Kölner Hauptbahnhof durchfahre, veröffentlicht. Da klemme ich das Handy oder die Kamera vorne rein, lass die laufen, bevor ich losfahre. Die filmt komplett durch und diesen Ausschnitt nehme ich dann, weil ich darf dieses Handy, diese Kamera während der Fahrt nicht bedienen. Die filmt alles und hinterher kann ich immer noch gucken, kann ich das nehmen, kann ich das nicht nehmen oder sonstiges. Und da habe ich, und ich erkläre auch immer wieder, natürlich, es gibt auch einen, ich sag jetzt Markt, ja, also es gibt Leute, die sich das natürlich gern mal live angucken. Das Problem ist, ich kann nicht eingreifen. Und das kann natürlich in gewissen Situationen sehr gefährlich wirken. Natürlich abgesehen davon, dass ich nicht überall Netze habe, wir sind ja in Deutschland, aber das ist noch ein anderes Thema. Nee, aber das sind halt so Sachen, die nicht gehen, ja. Und da haben wir uns ja schon drauf geeinigt, wir machen sowas nicht, um da eben auch kein schlechtes Vorbild zu sein, um zu zeigen, also wenn wir Content machen, dann auch sicher. Und natürlich auch nichts, was jetzt irgendwie gegen die Menschenwürde geht oder sonstiges, also keine Beleidigungen. Ich bin auch, glaube ich, so ziemlich der Einzige, der sich politisch so ein bisschen positioniert in gewissen Bereichen, der sich uns Spaß daraus macht, gewisse andere politische Bereiche mal so ein bisschen herauszukitzeln, zu triggern. Aber das muss natürlich in einem okayen Rahmen sein, sodass man es auch vertreten kann, ja.
Übrigens in jedem Fahrzeug, egal welches, finde ich jetzt Handy am Steuer indiskutabel, aber gut. Also nur, dass man es mal gesagt hat.
Stimmt wohl. Wir hatten gerade eben, als wir über den aktiven Bahnverkehr gesprochen haben, noch ein Thema. Wir haben im Vorgespräch kurz auch drüber gesprochen, dass das gehört manchmal leider ja auch dazu. Das ist das Thema, wenn Unfälle passieren. Und das habt ihr ja wenig in der Hand. Und bei einem Bremsweg von 600 Metern, also wenn man irgendwas sieht, was auf der Strecke ist, was nicht sein soll, oder auch im unglücklichsten Fall, wenn es Personen sind, hat man, glaube ich, kaum eine Chance, da noch irgendwas zu machen. Das obliegt jedem selbst, bitte solche Bereiche einfach gar nicht zu betreten und im großen Umfang zu vermeiden und an Bahnübergängen schnell diese zu verlassen. Und wenn rot ist oder Schranken unten sind, gar nicht erst zu betreten. Disclaimer vorweg. Nichtsdestotrotz, das Leben passiert und manchmal gibt's auch Unfälle. Was ich interessant fand, was du vorher gesagt hast, und jetzt komme ich endlich zum Punkt, ist, dass es ein gutes Management dazu gibt, um gerade die Personen, die diese Züge steuern, danach ja aufzufangen. Denn auch wenn das vielleicht gerade komisch ist, aber nach so einem Unfall, ja, der auch nur mal so einen einfachen Unfall hatte, ist man erstmal springt man aus dem Wagen raus, alles ist super, wenn es nichts Schlimmes war, und dann aber sobald der Unfall vorbei ist, also ich hatte auch mal einen Unfall, kriegt man auf einmal Kopfschmerzen, Schultern, Nackenschmerzen und was auch immer, obwohl man gesagt hat, es war doch eigentlich alles super. Und dann haben wir noch nicht über das gesprochen, das zu verarbeiten, was man eigentlich erlebt hat. Und da hattest du eben gesagt, dass ihr bei der Bahn ein sehr gutes Management habt, um solche Sachen aufzufangen. Wie sieht das aus?
Ja, genau. Also es gibt halt belastende Ereignisse, wie es immer so schön heißt. Unfälle, also auch bei Nahunfällen. Also es muss noch nicht mal irgendwas im Nahgang passiert sein. Aber es gibt halt Situationen, die sind sehr belastend. Ja, also wenn da jetzt jemand übers Gleis rennt, weil er da abkürzen möchte, Bahnübergänge oder so, das ist halt das Problem. Ich kann nicht ausweichen. Ich weiß auch, bremsen, also selbst wenn diese Person jetzt nicht schnell genug wäre, ja, im schlimmsten Falle, würde der Bremsweg nicht ausreichen, und das kann schon sehr belastend sein. Das ist auch vielleicht auch ein bisschen tagesformabhängig hier und da bei manchen. Da kommen auch die Gesamtumstände zustande. Wie gesagt, ich habe es zum Glück dieses belastende Ereignis erst einmal mitmachen müssen, wo es zu einem Beinaheunfall gekommen ist, und da greift dann eben unser, ich sag jetzt mal, System, jemanden zu betreuen. Also es ist jetzt nicht so, dass man danach einfach weiterfährt, so nach Motto, komm, den Rest schaffst du jetzt auch noch oder so, sondern dann greift zunächst einmal etwas, also eine Betreuung, eine fernmündliche Betreuung. Wir bei Cargo haben beispielsweise dafür ein Team. Ich habe gesagt, die sitzen in Frankfurt, ich glaube aber, die sind nach Duisburg umgezogen. Ist jetzt auch egal, wo sie sitzen, auf jeden Fall, wenn jetzt es zu so einem Ereignis kommt und ich jetzt sage, ich kann nicht mehr weiterfahren, ich hab's mit den Nerven, mir geht's nicht gut, wir werden auch dazu angehalten oder haben auch in der Ausbildung mal tatsächlich eine Unterrichtseinheit bekommen von einem Betreuer, der uns da mal ein bisschen das näher gebracht hat und auch aktiv gesagt hat, wenn was ist, spielt hier nicht den Helden, bevor ihr irgendwas falsch macht, sagt Bescheid und euch wird geholfen. Und wie gesagt, dann kommen halt diese über Telefon, rufen dich die Kollegen an und betreuen dich schon mal in den ersten Moment. Ja, fragen, wie es dir geht, was ist passiert, möchtest du darüber sprechen? Und dann hat man auch das erste Mal die Chance, darüber zu sprechen, was auch sehr wichtig ist, ja, wie es einem geht und so weiter. Und der dann auch gegebenenfalls schon erste Entscheidungen trifft, wenn jetzt sagt, okay, das ist zu extrem, dass auch der Rettungsdienst dann beispielsweise mit involviert wird. Das ist so dieser erste Step. Und dann, das läuft alles parallel, werden dann jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen muss einen Notdienst vorhalten, das ist Gesetz. Und dieser Notdienst kommt dann meistens mit einem neuen Lokführer, neuen Lokführerin, mit dem Auto an diese Stelle, wo man steht, und dann wird man abgelöst. Das heißt, der andere fährt weiter und man selber wird dann also in die Betreuung genommen. Kommt auch natürlich darauf an, wie schlimm ist es. Also muss man jetzt ins Krankenhaus, weil es zu extrem ist, oder reicht es, wenn man jetzt erstmal nach Hause gebracht wird? Dann wird man infolgedessen auch krankgeschrieben, also vom Arbeitgeber aus. Ja, also man muss jetzt nicht erst zum Arzt rennen, sondern sagt, alles klar, wir nehmen dich jetzt aus dem Dienst. Und dann hast du erstmal deine Ruhe. Dann geht's auch weiter. Man bekommt eine Hilfestellung. Wir haben beispielsweise, das nennt sich MUT. Ich komme auch vielleicht noch irgendwann drauf, was das ausgesprochen heißt. ist auf jeden Fall eine Abkürzung. Wir lieben bei der Bahn Abkürzung. Und das sind dann also auch geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einem da Hilfestellung bieten. Auch einem sagen, wo der nächste Psychologe ist, der auf solche Sachen vielleicht auch spezialisiert ist, oder sogar ganz extrem an allem auch in das Reha-Zentrum, wir haben da eins in Bad Malente, da Kontakte knüpft, ja. All sowas, also es wird da schon sehr drauf geachtet, nach solch einem Ereignis, dass man da schnell Hilfe erfährt. Ja, dann, wenn man dann also wiederkommt, was man auch selbst irgendwo mitentscheiden kann, also man hatte mal so diesen, ich sag jetzt mal einen groben Richtwert, 4 Wochen nehmen die meisten, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, kommt aufs Ereignis an. Und in der Regel, wenn man länger raus ist, gerade nach einem Personenunfall, wird man noch erstmal betreut mitgenommen. Das heißt, man kommt nicht den ersten Tag wieder, hier ist dein Zug, fahr los, sondern man fährt erstmal betreut mit einem Kollegen mit, möglichst auch die Stelle, wo es passiert ist, um dann zu gucken, wie geht's einem damit, hat man da Probleme oder sonstiges. Und wenn das dann halt gut gelaufen ist, dann kommt man erst auch wieder in den Betrieb.
Klingt sehr rund und sehr gut.
Ja, finde ich auch.
Da gilt auch etwas, was eigentlich auch viele beim Autofahren berücksichtigen sollten. Wenn man nicht in der Verfassung ist, Auto zu fahren, sollte man es auch nicht tun. Fahrtauglich sein, wenn man Sachen macht, das ist das große Oberthema dazu. Und gut, wenn das so organisiert ist.
Genau, Thema Fahrtauglichkeit, das haben wir auch in anderen Bereichen. Ja, also wir haben beispielsweise bei der Deutschen Bahn, ich weiß nicht, wie es in anderen Unternehmen ist, die sogenannte K3-Regelung. Das heißt, kann mich bis zu 3 Tage krank melden, ohne Nachweis, ohne direkt zum Arzt gehen zu müssen. Das ist einfach dem geschuldet. Gerade im Schichtdienst kann es passieren, wenn ich nicht schlafen kann, ja, aufgrund eines Schichtübergangs. Warum auch immer, es gibt ja verschiedene Gründe. Und mein Arbeitgeber möchte, dass ich ausgeruht zur Arbeit komme. Und es kommt dann halt schon mal vor, dass man das nicht sicherstellen kann, man konnte nicht schlafen und dann ist zum Beispiel so eine Krankmeldung dafür da. Das sind da so Sachen. Bei uns gilt auch die 0-Promille-Grenze, auch sonst keine Drogen, auch wenn es gerade erst legalisiert wurde, also auch bei uns gibt es das weiterhin nicht.
Man muss es vielleicht auch nochmal sagen, weil du eben sagst, dass man sieht die Lokführer einfach nur vorne drin sitzen. Es erfordert ja auch viel Konzentration, ne? Also im Auto, auf der Autobahn kann ich wenigstens mal so ab und zu eine Spur wechseln oder hab mal, ich bieg an der nächsten Kreuzung links ab und so weiter. Euer Zug fährt ja größtenteils von alleine. Umso mehr ist es dann aber wichtig, auf alles zu achten, was auf der Strecke passiert und nicht sich von der Monotonie manchmal ablenken zu lassen. Ne? Also links und rechts sind immer Bäume und zwischendurch kommt mal ein Signal, um es mal überspitzt zu sagen. Das heißt, man muss echt die ganze Zeit konzentriert bleiben, weil das nächste rote Signal will gesehen werden.
Genau, wobei jetzt dann natürlich alleine fahren auch ein bisschen, also wir fahren spurgeführt, ja, das ist aber auch so ziemlich das Einzige, sage ich jetzt mal. Ich muss aber beispielsweise darauf achten, an Abzweigen, wohin ich gefahren werde. Also ich muss auch mit darauf achten, lässt man mich überhaupt in den richtigen Weg fahren. Ne? Mhm. Sowas muss ich zum Beispiel mit überwachen. Auch da gibt es schon mal so Diskrepanzen aus verschiedenen Gründen. Aber ja, Konzentration ist halt wichtig. Auch den Zug zu fahren bedeutet Konzentration. Gerade jetzt, ich sage jetzt mal, wenn ich mal hier rausgucke, es regnet so ein bisschen. Wir haben so ein bisschen Blätterfall jetzt durch den Wind und da lässt sich ein Zug ganz anders fahren als bei Sonnenschein oder bei trockener Schiene. Das ist eine. Dann möchte ich natürlich auch meine Umgebung beachten. Das sind natürlich auch Gegenstände oder halt im schlimmsten Fall sogar Personen, die auf dem Gleis sind. Ich muss die Oberleitung beachten. Ich muss auch so ein bisschen meinen Zug beobachten, was der so macht. Wie verhält der sich? Ruckelt da irgendwas? Hört sich die Lok irgendwie an, wie sie sich nicht anhören soll? Also man hat auch mal, man sagt, diese Popometer, also man spürt auch, wenn da irgendwas nicht stimmt. Und da muss man eben auch drauf achten. Ne? Und natürlich, was wir auch haben, ist das vorausschauende Fahren im Zug auf die Energie. Ja? Mhm. Je weniger Energie ich verbrauche, desto wirtschaftlicher fahre ich natürlich auch, desto besser ist es auch für die Umwelt. Und durch mein vorausschauendes Fahren insgesamt kann ich ja schon dazu beitragen, Energie zu sparen. Das wird auch vom Arbeitgeber analysiert. Es gibt da man sagt immer so schön Monitoring, also ich bekomme das wiedergespiegelt, bin ich jetzt energiesparend gefahren oder nicht. Auch schon mal honoriert. Auch finanziell gab es das also auch schon, dass man da mal ein bisschen was bekommen hat. Ja. Was natürlich auch mal ein ganz nettes Gimmick ist. Also man nimmt es natürlich gerne. Ne? Auch das erfordert natürlich viel Konzentration, so ein bisschen die Verkehrslage mit zu beobachten und entsprechend zu fahren.
Und das zeigt halt, Konzentration ist wichtig und deswegen die Fahrtüchtigkeit auch. Das wollte ich nur noch mal gerade so ein bisschen hervorheben. Wir kommen zu unserem kleinen Quickie-Spiel, das Assoziationswortspiel. Es nennt sich
Mein Wort, dein Wort.
Und in diesem Spiel geht es darum, dass wir dir einfach ein Wort sagen und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und wir sind ein bisschen thematisch im gleichen Bereich, vielleicht thematisch in einem Bereich übergleitend zum nächsten Teil oder aber bei komplett random Wörtern, die uns einfach so eingefallen sind. Und in diesem Sinne fangen wir an. Möchtest du anfangen?
Ja, genau. Okay, das erste Wort, Geduld.
Brauche ich viel von.
Jederzeit?
Am besten ja.
Dann nehme ich ein fachliches, keine große Überraschung, denke ich, HP0.
Da kommt mir sofort der Hashtag Team HP0 in den Sinn. Ist ja so ein bisschen, also ich habe da mal mit angefangen, die Kollegen haben nachgezogen. Also wer mal gerade auf Twitter den Hashtag Team HP0 eingibt, der wird sehr viele schöne, halt zeigende Signale betrachten können aus der ganzen Gegend. Ist mal ganz nett.
Ja, es ist also das Rot quasi der Züge.
Genau.
Coffee verkehrt.
Ich weiß, das ist irgendwas, aber
Coffee verkehrt? Vielleicht muss ich auch so sagen.
Ich weiß, das ist, also Coffee kenne ich, ja, natürlich, Coffee verkehrt sagt mir jetzt so gerade gar nichts. Ich weiß, das ist aber irgendwas in den Niederlanden. Aber du wirst mich jetzt aufklären.
Cappuccino. War es nicht Cappuccino oder Latte Macchiato?
Du, ich habe keine Ahnung.
Ach, guck mal jetzt.
Okay, ja, ich habe es mal, also ich habe es mal gehört, aber da ich sowas gepanschtes dann doch nicht trinke, hat es mir jetzt vielleicht gerade nichts gesagt.
Also gibt es für dich nur Café au lait tatsächlich.
Mein gefährliches Halbwissen.
Genau, deswegen habe ich lieber nochmal schnell gegoogelt. Aber das heißt, für dich gibt es nur Kaffee schwarz.
Richtig. Und davon viel.
Gut, ich mache die Kaffeemaschine gleich an.
Okay. Das nächste Wort ist Schaukelstuhl.
Baureihe 151. Ganz klar. Ja. Okay. Wobei ja eher das Schaukelpferd ist, ne? Aber es kommt fast aufs Gleiche raus.
Und das letzte, doppelter Ankerstrich. Jetzt habe ich es falsch gemacht. Doppelter Ankerstich, so.
Feuerwehr, ganz klar.
Ja, damit sind wir bei einem schönen Thema.
Die Überleitung.
Ja.
Ah.
Weil ja alles noch nicht genug ist, bist du tatsächlich, und das ist übrigens auch ein guter Grund, auf schützenfestes Wasser und Cola zu trinken, damit man nämlich noch einsatzfähig ist. Du bist nämlich bei der Freiwilligen Feuerwehr noch zusätzlich tätig. Das heißt, du bist halt da, wo es brennt, im wahrsten Sinne des Wortes dann in dem Fall zumindest. Kannst du mal ganz kurz, ich weiß, es ist ein großes Thema auch wieder, also eigentlich ist es noch genauso groß wie die Bahn, ist die Feuerwehr, glaube ich, auch nochmal so ein eigenes Thema. Ich habe einmal ganz kurz gelesen, Feuerwehrsystem in Deutschland ist eigentlich ein relativ komplexes Thema, wenn es vor allem darum geht, freiwillige Feuerwehren. Kannst du das Feuerwehrsystem einmal kurz erklären, wie das hier eigentlich in Deutschland organisiert ist, weil die meisten werden es gar nicht wissen. Die wählen einfach im schlimmsten Fall die 112 und dann passiert was. Aber was dahinter steckt?
Also in Deutschland haben wir ein relativ in Europa oder auch weltweit einzigartiges System. Und zwar stützen wir uns zu 95% auf freiwillige Kräfte. Ja, also jeder kennt auch so ein bisschen die Berufsfeuerwehr, wie auch hier in Köln. Davon haben wir derzeit 116, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, können ein paar mehr oder ein paar weniger sein, die aber nur in großen Städten sind. Im Übrigen auch hier, die Stadt Köln hat auch eine freiwillige Feuerwehr, die auch die Berufsfeuerwehr unterstützt. Ja, also nicht, dass es das hier nicht gäbe. Und das ist eben so dieses Rückgrat. Also wir haben über 1 Million Feuerwehrkräfte in ganz Deutschland und darauf stützt sich dieses System. Man sagt immer, Feuerwehr ist Ländersache. Das heißt, jedes Land organisiert seine Feuerwehr selber, hat eigene Gesetze dazu und auch eine eigene Philosophie, was das anbelangt, ja. Natürlich sagt der Gesetzgeber, die Hilfeleistung muss da sein, also die Rahmenbedingungen. Aber wie das jedes Bundesland ausführt, ist dann so wieder ein bisschen unterschiedlich. Auch was die Ausbildung angeht, Ausbildungsinhalte angeht, ist unterschiedlich. Fahrzeuge, Fahrzeugnormen, sehr unterschiedlich. Deswegen gibt es jetzt nicht so wie beispielsweise in den Niederlanden einheitliches System, einheitliche Kleidung, einheitliche Löschfahrzeuge, sondern hier ist wirklich alles sehr unterschiedlich. Und dann, das wird dann vom Land wieder auf die Gemeinde runtergebrochen. Die Gemeinde ist dann letztendlich für die Aufstellung der Feuerwehr, für den Betrieb der Feuerwehr zuständig und auch anhand der Gesetze, wie groß diese Feuerwehr eigentlich sein muss. Also auch da gibt es Kategorien anhand verschiedener Punkte, wie Industrie, was für Wohngebäude habe ich da und so weiter. Daran wird halt bemessen, was für eine Gemeinde man ist und wie sich die Feuerwehr aufstellen muss.
Klingt schon wieder super komplex.
Es ist auch nicht immer einfach, es ist auch nicht immer von Vorteil, leider. Wir leisten uns da aus meiner Sicht ein sehr teures System. Wenn ich beispielsweise gucke, die Niederlande, wenn ich jetzt mal auf die Schutzkleidung gehe, die Niederlande haben eine einheitliche Schutzkleidung, egal ob Freiwillige oder Berufsfeuerwehr. Das heißt, kann sich auch jeder vorstellen, die Beschaffung ist relativ günstig, weil die Vorgaben gleich sind. Hier in Deutschland hat fast jeder Ort seine eigene Kleidung, hätte ich es fast gesagt, verschiedene Hersteller, verschiedene Farben und das macht es halt ziemlich teuer, auch mit den Fahrzeugen, unterschiedliche Normungen, unterschiedliche Anforderungen. Ich will jetzt nicht, dass dieses Prinzip in Zweifel ziehen, aber manchmal wäre so ein bisschen mehr Einheitlichkeit bei der Feuerwehr in Deutschland in gewissen Bereichen, glaube ich, auch für den Steuerzahler besser.
Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie einen großen Unterschied machen würde, welche Jacke man hat, was an Schutzkleidung man hat, wenn man sich einmal darauf einigt, einen Standard zu haben, der sicher ist. Oder kommt jetzt das große Aber?
Ja, kommt. Also es gibt natürlich vieles, also die Ausstattung ist natürlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Es ist wie bei allem, ich kann ein bisschen mehr zahlen, bekomme ein bisschen mehr Schutz. Natürlich wird das auch immer weiterentwickelt. Es gibt verschiedene Kleidung, beispielsweise leichte Kleidung für den Waldbrand, weil ich da draußen bin, meistens in der Hitze und da nicht kollabieren soll. Dann wieder spezielle Kleidung für Personen, die auch in brennende Gebäude reinrennen, den Innenangriff. Das ist wieder speziellere Kleidung. Die ist etwas dicker, hat Luft, noch Membrane mit dabei, Nomex, damit man da eben auch vor der Hitze, Zerstrahlung und so weiter geschützt ist. Und da gibt's halt von verschiedenen Herstellern auch verschiedene Produktkategorien. Inzwischen auch die Farben der Kleidung, auch da gibt's Vor- und Nachteile, ja. Bei uns beispielsweise stellen wir jetzt von dem klassischen Dunkelblau oder was auch viele als Schwarz erkennen, auf Sandfarben um, also ein bisschen Ocker, weil es einerseits besser zu sehen ist, auch im Straßenverkehr, andererseits auch Verschmutzungen besser zu sehen sind. Jetzt muss man natürlich sagen, Feuer, Schmutz, das will ich doch gar nicht ständig sehen, ist ja blöd. Nein, genau andersrum ist nämlich der Fall. Wir müssen Verschmutzungen sehen, damit wir eben diese gefährlichen Stoffe wie Ruß, der halt wirklich sehr unappetitlich ist und auch zu Krebs führen kann, damit wir eben direkt erkennen, okay, der ist kontaminiert, die Kleidung muss jetzt gereinigt werden. Also es gibt da schon große Unterschiede, allein schon in der Kleidung.
Dann könnte man das dann machen.
Kompliziert.
Ja. Wir sind ja dabei, alles zu vereinfachen. Die Bürokratie wird weiter abgebaut, habe ich diese Woche noch in den Nachrichten gehört. Es wird besser werden. Was müsste dann verbessert werden, Herr Freimann-Feuer? Wo hat das System noch, oder wo braucht es Hilfe? Wo braucht es Unterstützung? Wenn man sagen könnte, hier, keine Ahnung, liebe Landesregierung, liebe Bundesregierung, wenn ihr damit anpackt, dann habt ihr schon einen großen Schritt gemacht.
Oh, das ist schwierig zu sagen, weil das natürlich jeder anders handhabt. Ich glaube, das große Problem, was ich immer wieder auch in Gesprächen mit Feuerwehrleuten aus anderen Ländern, Bundesländern oder Gemeinden sehe, ist es tatsächlich die Finanzierung. Das ist immer ein Problem. Es gibt natürlich Gemeinden, die durch viel Industrie viel Geld haben und auch ihre Feuerwehr damit besser unterstützen können, auch schon mal über den Standard hinausgehen und sagen, okay, wir wollen unsere Feuerwehr wirklich wertschätzen und geben ihnen dann halt was Besseres. Es gibt aber auch hier welche, die sagen, okay, wir finanzieren euch nur das absolute Minimum. Und dann gibt es natürlich auch Gemeinden, die jeden Euro dreimal umdrehen müssen und die dann gerade so es hinbekommen, den gesetzlichen Standard hinzubekommen, auch nur unter Zuhilfenahme der Eigenleistung der Kameradinnen und Kameraden. Und das ist dann schon ein bisschen traurig und auch nicht wirklich effektiv, wie man sieht. In manchen Gemeinden oder Teilen oder Kreisen, die Feuerwehr noch mit Fahrzeugen, die 30, 40 Jahre alt sind und der absoluten Standardkleidung unterwegs sind. Also ich habe jetzt auch nochmal gesehen, es gibt Feuerwehren, die haben tatsächlich, die brauchen einen Traktor vom örtlichen Landwirt, um einen Anhänger mit Beladung irgendwo hinzuziehen. Ja, das ist, wo man eigentlich glaubt, in einem solchen Industrieland, wie wir sind, gäbe es das schon nicht mehr, ja. Und ich glaube, denen müsste halt mehr geholfen werden. Und da müsste auch, glaube ich, dann das jeweilige Bundesland oder auch der Bund selbst gerade solchen Gemeinden, Klammgemeinden helfen und sagen, okay, passt auf, ihr habt nicht allzu viel Geld für die Feuerwehr. Wir unterstützen euch da, damit eben auch da der Standard hoch ist und ihr damit eben auch wieder neue Feuerwehrleute, Frauen, Männer finden könnt, weil die eben auch einen Standard vorfinden, mit dem sie auch gerne arbeiten wollen.
Ich kann natürlich eine Standardisierung in der Beschaffung natürlich gleich doppelt helfen, ne? Erstens, ich weiß, was überall zu erwarten ist, Minimum. Wenn ich vor allen Dingen sage, nach 10 Jahren wird's zwangsausgetauscht, oder ich weiß nicht, wann ein guter Intervall wäre. Und durch die gemeinsame Beschaffung habe ich auch noch Synergien in den Kosten. Also sprich, es wird günstiger.
Ja, das ist natürlich dann immer so ein Punkt, da muss man auch wieder vorsichtig sein. Die Anforderungen sind natürlich teilweise etwas unterschiedlich, auch je nach Landkreis, nach Gemeinde. Wie gesagt, manche haben mehr Industrie, manche weniger, manche haben viel Wald, manche haben gar keinen Wald. Und da sind natürlich die Anforderungen anders, ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch eine gewisse Normung in den Geräten, aber ja, auf jeden Fall, wenn es da eine gemeinsame Beschaffung geben würde und nicht nur mal in kleinsten Mengen, ich glaube, in manchen Teilen, gerade auch bei teuren Geräten, wäre das, glaube ich, von Vorteil, auch kostengünstiger für alle, wenn man da sich zusammentut. Ich weiß auch inzwischen, teilweise gibt es das schon, also dass sich dort verschiedene Gemeinden bei einer Beschaffung zusammentun und sagen, pass mal auf, wir brauchen jetzt, ich sage es einfach mal, 100 Schläuche, die müssen wir jetzt auswechseln, weil die abgelaufen sind. Es gibt da auch Fristen. Und dann rumfragen, mal, wer braucht denn noch 100 Stück oder so? Dann lass uns die auch zusammen beschaffen und uns da beim Hersteller einen Rabatt rauskriegen. Das gibt es schon, aber halt immer nur im Kleinen.
Es gibt dann diese Geschichte mit den Arbeitszeiten. Das kenne ich auch nur so vom Hörensagen überliefert bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wenn ich jetzt gerade im Büro sitze und arbeite und bin bei der Freiwilligen Feuerwehr und ich werde gerufen, dann kann ich sofort die Arbeit beenden und helfe da oder wie ist das?
Gesetzlich gesehen ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, mich für Einsätze, Fortbildungen etc. von der Arbeit freizustellen. Mhm. Er bekommt, also zumindest bei uns, bekommt er dann auch einen Lohnausgleich von der Gemeinde zurück. Das heißt, er wird dann gebeten, den Lohn weiterzuzahlen, bekommt dann die Lohnausfallkosten erstattet. ist jetzt aber auch nicht ganz so einfach. Die meisten Arbeitgeber, bei uns sind es alle, ich weiß, bei manchen ist es nicht so, die machen das auch gerne, die lassen ihre Leute dann auch ziehen, weil sie eben wissen, im Zweifelsfalle, was man natürlich niemals hofft, aber im Zweifelsfalle will man ja auch selber schnelle Hilfe haben. Und dieses Engagement der Kameradinnen und Kameraden unterstützt. Es gibt aber leider auch Arbeitgeber, die das nicht unterstützen, die dann sagen, nein, du fährst nicht. Das mag teilweise auch nachvollziehbar sein, wenn ich einen Arbeitsplatz bediene, den nur ich bedienen kann, der also nicht aufgefangen werden kann, wo beispielsweise die Produktion stillsteht. Ja, ist es schwierig, gar keine Frage. Aber es gibt auch leider auch welche, die es einfach nicht wollen. Die sagen, ja, dann ist mein Arbeitnehmer ist mir weg, der schafft ja nichts und das will ich nicht. Da ist halt so ein bisschen das Problem, rechtlich könnte man da garantiert gegen angehen, aber er ist ja auch letztendlich der einem Lohn und Brot bezahlt. Ja, also da sind manche so ein bisschen in der Zwickmühle, aber grundsätzlich kann man sagen, ja doch, der Arbeitgeber ist gesetzlich dazu verpflichtet und die meisten, die ich kenne, die machen das auch und machen es auch gerne.
Und der Arbeitgeber bekommt auch eine Lohnersatzleistung dafür, um da nicht ganz negativ dazustehen im Sinne von, ich habe zahle gerade Lohn und verdiene immer gar nichts im Moment. Das ist ja auch schon mal eine gute Nachricht eigentlich. Wie bist du zur Freiwilligen Feuerwehr gekommen? Ganz einfache Frage eigentlich.
Kindheitstraum, Lokführer, Feuerwehrmann, was mache ich? Mache ich einfach beides.
Ach so, ja, klar.
Ja, nein, das war also wirklich bei mir ganz klassisch. Örtliche Feuerwehr damals, begeistert, rotes Fahrzeug, ja. Man sagt ja auch immer, Männer werden 8 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch. Kann ich bei mir also auch so bestätigen. irgendwo. Nein, das war die Faszination, was die Feuerwehr macht. Und da war ich 11, dann wurde Jugendfeuerwehr gegründet, stand in der Zeitung und ich sagte, da muss ich hin. Bin seitdem, also sind jetzt, muss ich gerade überlegen, im April sind es 23 Jahre her, dass ich dann in die Feuerwehr eingetreten bin und seitdem auch halt mit dabei.
Wer jetzt gerade zuhört und sagt, ey cool, habe ich auch Bock drauf, gibt es da ein Eintrittsalter, ab wann man es nicht mehr machen sollte oder gibt es immer was zu tun, selbst wenn es jetzt nicht vielleicht zwangsläufig im Einsatz ist, aber auch, es gibt ja manchmal so organisatorische Aufgaben, die anfallen oder Reinigen von irgendwas, wo man zur Hand gehen kann. Oder vielleicht jemand, der nicht in einen Brand reingehen kann, kann ein Auto aufbrechen, wenn er im Unfall verwickelt ist oder sowas. Also kann jeder jederzeit kommen oder wie ist das?
Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja. Also wir haben natürlich auch im aktiven Dienst haben wir bei uns die Altersgrenze 16. Manche haben sie auf 18 angehoben. Ab dann kann man in die aktive Abteilung der Feuerwehr eintreten. Und dann meistens inzwischen hat man, also in Rheinland-Pfalz hat man das Alter, wann man in die Alterskameradschaft übergeht, auf 65 angehoben. Man kann das aber auch noch ein bisschen strecken, wenn man möchte. Und dazwischen, sage ich mal, ist das grundsätzlich, man kann auch, wenn man schon älter ist, wie man das definiert, da überlasse ich eben selber in dem Moment eintreten. Also bei uns ist jetzt noch jemand dazugekommen, der ist 45, der hat irgendwie Bock drauf gehabt und macht jetzt mit. Gar kein Thema. Man muss auch nicht immer alles können, ja. Also wir haben beispielsweise Leute, die können kein Blut sehen. Ja, dann ist es einfach, dann müssen die auch nicht bei einem Verkehrsunfall vorne mitarbeiten. Wir haben Leute, das sagt man immer so, die sind nicht schwindelfrei. Also man muss nicht schwindelfrei sein, um bei der Feuerwehr zu sein, dann gehst du eben nicht auf die Leiter. Wir haben natürlich immer an der Einsatzstelle verschiedene Aufgaben, ja, und alle sind gleich wichtig irgendwo. Und wir finden für jeden immer eine Aufgabe. Also wir haben auch welche, die sagen, es reicht mir, wenn ich da stehe und Verkehr regle oder sonst was mache oder einfach nur Schläuche ausrolle. Und das reicht mir auch. Auch die Leute braucht man natürlich. Und ganz klar, ne? Also es gibt auch welche, die können nicht mehr in den aktiven Einsatzdienst mitfahren aufgrund von körperlichen Einschränkungen. Die sind dann aber natürlich am Feuerwehrausgang gesehen für administrative Aufgaben, ja, die sich da beteiligen können. Also ich denke einfach, dass so ziemlich jeder bei uns mitmachen kann und auch gern gesehen ist. Egal, ob Mann oder Frau.
Gut, dass du es nochmal betonst.
Ja, ich wollte es nochmal sagen, weil auch da, wir hatten ja eben das Thema, ne, also auch bei der Feuerwehr ist natürlich immer noch ein sehr männerdominierter Beruf, Berufung. Aber auch da, wir bekommen auch immer mehr Frauen. Wir haben beispielsweise bei uns am Feuerwehrhaus vor einigen Jahren sogar die Damenumkleide ausbauen müssen. Also wir müssen umbauen, weil es mehr geworden sind, was ich auch gut finde. Die bringen ja auch immer nochmal so einen ganz anderen Drive rein in die Feuerwehr. Zwingen auch so ein bisschen die Männer, sich zu benehmen. Nein, auf jeden Fall ist es eine Bereicherung. Und auch da kann ich sagen, egal ob jetzt auch körperlich nicht so ausgeprägt wie Männer, aber trotzdem kann man da auch als Frau mitmachen und das wird auch gefördert, auch durch Kampagnen und so weiter und es werden auch immer mehr, das ist auch, wie gesagt, gut.
Wer dir folgen möchte, jetzt auch nochmal akustisch die Möglichkeit, alle Social Media Präsenzen durchzugehen, du hast gerade eben schon verraten, bei Instagram, ich weiß es gar nicht, Ist es nicht mehr ist es nicht Lokführer Tim, weil schon vergeben?
Bei Instagram ist es so, es gibt einen Lokführer Tim. Wenn man es richtig ausschreibt, also mit Ö und K, dann kommt man zu einem anderen Account. Deswegen, ja, geklaut, wie ich es, ist das vielleicht ein bisschen hart, aber wenn man Lokführer Tim eingibt, kommt man häufig zu einem anderen. Ich habe mein eigenes Bild drin, also man sieht mir keine Lok, sondern mich selbst. Und ich schreibe mich auf allen sozialen Kanälen, die mir jetzt so einfallen, wo ich bin, ja, als Lokführer-Tim, OE, also und da findet man mich eigentlich, also auf X, auf Instagram, TikTok bin ich, Blue Sky und Mastodon, wobei ich auf den letzten beiden noch nicht so ganz aktiv bin. Aber mal gucken, wie es da noch weitergeht. Also das sind so die Kanäle, wo man mich findet.
Da gibt's auch die angesprochenen lustigen Videos oder auch schönen Videos, die einfach mal zeigen, wie es im Bahnbetrieb aussieht und das große, jetzt nenne ich es Bücherregal nochmal, was drin ist mit den ganzen Fahrplänen. Ja, können wir auch direkt verlinken. Und auf YouTube haben wir eben auch gehört, ne?
Stimmt, genau. YouTube, da habe ich dann etwas längere Videos drin. Also wer mal sehen möchte, wie so eine Bahnfahrt von Köln nach Aachen oder Köln nach Oberhausen.
Schöne Stadt, ja.
Schöne Stadt aussieht, der kann sich das auch gerne mal antun und ja.
Ich fand am beeindruckendsten die Fahrt über die Hohenzollernbrücke. War das auch von dir?
Ja.
Ja, das fand ich sehr cool, weil das sieht man ja nun wirklich nie eigentlich
als
Fahrer, Mitfahrer.
Genau, als Reisender eigentlich nicht. Ja. Und es ist auch ein sehr schöner Einblick, also vor allem Hohenzollernbrücke, Stahlgitterbrücke und dann den Blick auf die Bahnhofskapelle von Köln. Manche sagen Kölner Dom dazu, ne? Das ist schon sehr schön und auch immer wieder erhabend, finde ich, ja.
Ja, fand ich auch schön.
Vor allen Dingen kommt, ich finde, dieses ganze Stahlgerüst kommt nicht zur Geltung, wenn man dran vorbeigeht oder im Fahrgastraum sitzt. Also genau. Dass dieses von vorne drauf gucken und dann wirklich nochmal so sehen, wie das so kanalmäßig eigentlich ist, das ist tatsächlich schon echt geil. Wenn dann noch die Sonne irgendwie so links oder rechts, ich weiß gar nicht, Sonnenuntergang, wo da der Westen ist.
Hinterm Dom? Sonnenuntergang ist ja quasi hinterm Dom, wenn du auf der Brücke stehst.
So, tolles Panorama, kann ich mir wirklich nur gut vorstellen. Ja, da findet man dich überall. Von daher vielen Dank, klick drauf. Aber das Ganze gibt es natürlich auch wie immer verlinkt im Blogpost zur Sendung.
So ist es. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Spotify oder YouTube. Dort könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren. Und außerdem erscheint dann auch die neueste Folge immer direkt als erstes in eurem Feed.
Noch praktischer, ihr verpasst keine weiteren Folgen mehr und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über mail@ausgangpodcast.de.
Alle weiteren Informationen und überhaupt alles zu unserem Podcast findet ihr auch in einem Blogpost zu dieser Sendung auf ausgangpodcast.de.
Korrekt, und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni.
Und ich bin Sebastian.
Vielen Dank, Tim, für diesen schönen Exkurs.
Gerne.
Danke dir.
Freut.
Uns auch. Und euch allen gute Fahrt, was immer ihr gerade macht. Viel Spaß beim Pendeln und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dann, ciao, ciao.
Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.